Könnt eure Bibel schon aufschlagen im 9. Kapitel des Hebräerbriefs. Dort wollen wir heute die ersten 10 Verse miteinander bedenken. Hebräerbrief Kapitel 9, die ersten 10 Verse wollen wir heute miteinander ansehen. Ich möchte aber mit einer kleinen Geschichte beginnen. Ein kleiner Junge, 6 Jahre alt, wird ganz plötzlich und unerwartet krank. Eigentlich soll es am nächsten Tag in den Urlaub gehen, aber daraus wird nichts. Die Schmerzen sind einfach zu groß. Die Eltern gehen mit dem Kind zum Arzt. Der Arzt weist das Kind sofort ins Krankenhaus ein. Dort kommt es auf die Intensivstation und ist dort schon die erste Nacht. Und am nächsten Tag, dieser kleine Junge, 6 Jahre, liegt dort im Krankenhaus in dieser Intensivstation mit seinen Schmerzen. Er sehnt sich nach nichts mehr, als seiner Mutter zu begegnen, dass seine Mutter ihn kommt zu trösten und sie zu sehen. Aber aus irgendeinem Grund, warum auch immer, lassen die Ärzte die Mutter nicht vor. Sie ist vor der Tür, er hört sogar die Stimme dieser Mutter, aber sie darf nicht zu ihm. Ich weiß nicht, ob ihr euch vorstellen könnt, was ein Kind in einer solchen Situation fühlt. Ich kann es mir gut vorstellen. Ich habe das damals erlebt. Und so einen Schmerz vergisst man nicht. Und ich glaube, diese Vorstellung von diesem Schmerz der Ferne eines Menschen, den man liebt, die kann uns helfen, dass wir auch aus diesem Text, der zunächst uns vielleicht etwas fremd erscheint, auch einiges lernen können. Wir hatten vor ein paar Wochen gemeinsam das 8. Kapitel im Hebräerbrief miteinander betrachtet. Dort heißt es, dass Jesus den besseren Bund bringt, den neuen Bund. Aber wenn Jesus einen besseren Bund bringt, einen neuen, dann muss es ja auch einen alten gegeben haben, der nicht so gut war. Einen, der eben besser werden konnte. Und was hat es im Angesicht dieses besseren Bundes nur mit diesem ersten Bund auf sich? Dieser erste Bund, den ja auch Gott mit seinem Volk geschlossen hat, ein altehrwürdiger erster Bund. Wie ist der zu bewerten? Was ist von diesem Bund zu halten? Und was können wir selbst heute noch daraus lernen? Und der Schreiber des Hebräerbriefs beginnt das 9. Kapitel mit einer stark gerafften Rückblende auf diesen alten, altehrwürdigen ersten Bund. Und dieser Bund war von einer eigenartigen, aber schmerzhaften Gottesferne geprägt. Vielleicht ähnlich schmerzhaft, wie dieser Junge das empfunden hat, von dem ich vorhin geredet habe. Und so ein paar Hinweise genügen schon, um diesen Gottesdienst des alten Bundes zu beschreiben und zu zeigen, wie fern doch Gott seinem Volk auch in jener Zeit war. Und so hören wir auf Gottes Wort nun in diesen ersten 10 Versen, die wir beschreiben können, Gottes Ferne im altehrwürdigen ersten Bund. Gottes Ferne im altehrwürdigen ersten Bund. Lasst uns nun diesen Abschnitt lesen, Hebräer 9, die Verse 1 bis 10. Es hatte nun zwar auch der erste Bund Satzungen des Dienstes und das irdische Heiligtum. Denn es wurde ein Zelt aufgerichtet, das vordere, in dem sowohl der Leuchter als auch der Tisch und die Schaubrote waren, das das Heilige genannt wird. Hinter dem zweiten Vorhang aber ein Zelt, das das Allerheiligste genannt wird, das einen goldenen Räucheraltar und die überall mit Gold überdeckte Lade des Bundes hatte, in welcher der goldene Krug, der das Manna enthielt, und der Stab Aarons, der gesprosst hatte, und die Tafeln des Bundes waren. Oben über ihr aber die Cherubim der Herrlichkeit, die den Versöhnungsdeckel überschatteten, von welchen Dingen jetzt nicht im Einzelnen zu reden ist. Da aber dies so eingerichtet ist, gehen zwar in das vordere Zelt die Priester alle Zeit hinein und verrichten die Dienste, und das zweite aber einmal im Jahr allein der hohe Priester, nicht ohne Blut, das er darbringt für sich selbst und für die Verirrungen des Volkes, damit zeigt der Heilige Geist an, dass der Weg zum Heiligtum noch nicht offenbart ist, solange das vordere Zelt noch Bestand hat. Dieses ist ein Gleichnis für die gegenwärtige Zeit, nachdem sowohl Gaben als auch Schlachtopfer dargebracht werden, die im Gewissen den nicht vollkommen machen können, der den Gottesdienst ausübt. Es sind nur neben Speisen und Getränken und verschiedenen Waschungen Satzungen des Fleisches, die bis zur Zeit einer richtigen Ordnung auferlegt sind. Nun gleich im ersten Vers heißt es hier, es hatte nun zwar auch der erste Bund Satzungen des Dienstes und das irdische Heiligtum. Und im alttestamentlichen Gottesdienst gab es sozusagen zwei wichtige Elemente. Zum einen Satzungen des Dienstes, damit sind so die Vorschriften gemeint, die den Gottesdienst regeln, Vorschriften für die Priester, wie sie die Opfer darbringen sollten, wie sie sich um die Dinge im Gottesheiligtum kümmern sollten. In diesem altehrwürdigen ersten Bund gab es Priester, die Gott dienten und Gottesdienst ausübten, und das wurde in diesen Satzungen des Dienstes geregelt. Und als zweites gab es in diesem altehrwürdigen ersten Bund einen heiligen Ort, das irdische Heiligtum, die Stiftshütte, später den Tempel, dort, wo der alttestamentliche Gottesdienst stattfand. Kurz, zu diesem altehrwürdigen ersten Bund gehören also ein Gottesdienst und ein Gotteshaus, wo dieser Gottesdienst stattfindet. Beides wird jetzt in dem folgenden Abschnitt in umgekehrter Reihenfolge ganz kurz beleuchtet. Und anschließend, und das ist hier vielleicht auch besonders eine ganz praktische Anwendung, wie uns der Heilige Geist hier selbst mitgibt. Ja, dort heißt es in Vers 8 tatsächlich, damit zeigt der Heilige Geist an. Ja, was bedeutet das eigentlich? Was soll damit gesagt werden? Eine Anwendung und diese, was der Heilige Geist uns hier lehrt in den folgenden Versen, zeigt, dass dieser Gottesdienst und dieses Gotteshaus von einer Gottesferne geprägt sind. Und das sind die drei Dinge, die wir uns ansehen wollen. Das alte Gotteshaus, der alte Gottesdienst und die alte Gottesferne. Schauen wir also zunächst auf das alte Gotteshaus. Noch einmal die Verse 2 bis 5. Denn es wurde ein Zelt aufgerichtet, das vordere, in dem sowohl der Leuchter als auch der Tisch und die Schaubrote waren, das das Heilige genannt wird. Hinter dem zweiten Vorhang aber ein Zelt, das das Allerheiligste genannt wird, das einen goldenen Räucheraltar und die überall mit Gold überdeckte Lade des Bundes hatte, in welcher der goldene Krug, der das Manna enthielt, und der Stab Aarons, der gesprosst hatte, und die Tafeln des Bundes waren. Oben über ihr aber die Cherubim der Herrlichkeit, die den Versöhnungsdeckel überschatteten, von welchen Dingen jetzt nicht im Einzelnen zu reden ist. Gerade mal vier Versen fasst unser Schreiber hier das zusammen, was im zweiten Buch Mose in etwa 16 Kapiteln detailreich beschrieben wird. Dieses alttestamentliche Zeltheiligtum, diese Stiftshütte, sie bestand aus zwei Teilen. Dem vorderen Zelt, das hier das Heilige genannt wird, und dem hinteren Zelt, dem Allerheiligsten. Und bei beiden Räumen werden dann jetzt hier jeweils drei besondere Gegenstände erwähnt, die dort sind. Im vorderen der Leuchter, der Tisch und die Schaubrote. Und im Allerheiligsten der Räucheraltar, die Bundeslade und der Versöhnungsdeckel. Schauen wir also erst einmal auch hier mit in den ersten Teil dieses Zeltheiligtums hinein. Hier befindet sich der Leuchter, ein Tisch, und auf dem die Schaubrote dann eben gelegen hatten. Und dieser vordere Zeltteil, der soll hier so ein bisschen sinnbildlich stehen für die vergängliche Welt. Denn hier gibt es beständig, dauernd immer etwas zu tun. Um dieser Vergänglichkeit auch entgegenzuwirken. Denkt nur mal an diesen Leuchter mit den Lampen. Wenn ihr das lest im Alten Testament, wird es auch ausführlich alles beschrieben. Diese Lampen mussten jeden Tag neu mit Öl befüllt werden, neu hergerichtet werden, neu angezündet werden, weil sie bald ausgingen, wenn man sie nicht gepflegt hat. Und auch die Schaubrote, die da gelegen hatten, die wären sicher früher oder später auch irgendwann zerfallen oder verschimmelt oder kaputt gegangen. Deshalb wurden sie jede Woche einmal erneuert. mussten erneuert werden. Sie waren vergänglich. Und wenn man dann weiter im Alten Testament lesen würde, würde man dort noch von einigen anderen Dingen lesen, die da der Priester täglich machen musste, um eben in diesem vorderen Zelt dieser Vergänglichkeit ständig entgegenzuwirken. Normalerweise ist es falsch, bei einem Bibeltext darüber nachzudenken, was da nicht steht, weil wir keine Lehre aus dem nehmen können, was nicht da steht. Aber hier an dieser Stelle scheint es mir schon tatsächlich mal so zu sein, dass hier der Schreiber auch etwas bewusst weglässt. Denn wer im Alten Testament nachliest, der weiß genau, ja, dieser Leuchter, der war aus Gold und dieser Schaubrottisch war mit Gold überzogen, so wird es da beschrieben. Aber das lässt er hier weg. Er spricht hier nicht davon. Ja, er redet hier nur von dem Leuchter, von dem Tisch, kein Wort von Gold. Gold ist dem Allerheiligsten vorbehalten, hier in unserem Abschnitt. So ist dieser vordere Teil des Zeltes zwar Gottes Heiligtum, aber eben steht es so sinnbildlich für das Vergängliche, für die diesseitige Welt, für das es ständig Erneuerung braucht. Ganz anders ist es da im hinteren Teil des Zeltheiligtums, dem Allerheiligsten. Es befindet sich hinter dem zweiten Vorgang und es ist interessant, auch wie das hier formuliert wird. Es geht hier so um etwas Späteres, den späteren Vorhang könnte man auch übersetzen, die künftige Welt, die himmlische Welt in ihrer unvergänglichen, prächtigen Glanz und Herrlichkeit. Und wir sehen das in Vers 4 ganz besonders hervorgehoben. Dreimal kommt hier dieses Wort Gold oder vergoldet vor. Es ist Gold, es ist herrlich, es ist glänzt, es ist unvergänglich. Und da steht zum einen der goldene Räucheraltar, heißt es hier. Und genau genommen, wer ein bisschen seine Bibel kennt, weiß, eigentlich stand er ja gar nicht wirklich echt im Heiligtum, im Allerheiligsten, sondern eigentlich gehört er noch zu dem vorderen Raum. Da stand er ursprünglich, also und er stand da auch. Wird hier aber zu dem Allerheiligsten hinzugerechnet. Er stand eigentlich noch vor dem zweiten Vorhang. Diese Bedeutung, dieser Räucheraltar hatte aber vor allen Dingen eine Bedeutung für das Allerheiligste und deshalb wird er ihm hier zugerechnet. Und es wird hier, wenn man genau hinzieht, auch nicht unbedingt gesagt, dass er in dem Allerheiligsten ist. Es heißt hier, dass er einen goldenen Räucheraltar hatte. Man könnte hier auch treffende übersetzen, das Allerheiligste, zu dem der Räucheraltar gehörte oder dem das zuzurechnen ist, der bezieht sich darauf. Der steht da nicht drin, der steht davor. Diese enge Verbindung zwischen dem Räucheraltar und dem Allerheiligsten kann man sogar an anderen Stellen auch im Alten Testament finden. Wer mitschreibt, kann sich das mal aufschreiben. 1. Könige 6, Vers 22. Da haben wir so eine enge Verknüpfung auch schon mal im Alten Testament. Aber wir finden das, finde ich besonders schön in Jesaja 6 oder dann auch in Offenbarung 8, wo dieses himmlische Heiligtum beschrieben wird, wo Gott auf seinem Thron sitzt. Und dort lesen wir in Offenbarung 8, Vers 3 und 4, ein anderer Engel kam und stellte sich an den Altar und er hatte ein goldenes Räucherfass und es wurde ihm viel Räucherwerk gegeben, damit es für die Gebete aller Heiligen auf dem goldenen Altar gab, der vor dem Thron ist. Der Rauch des Räucherwerks stieg mit den Gebeten der Heiligen auf, aus der Hand des Engels vor Gott. Sehen wir, wie auch dort in dieser Himmelsvision, wo Gott auf dem Thron sitzt, dieser Räucheraltar vor dem Thron Gottes steht und ihm dieses Rauchopfer dargebracht wird. Und so ist dieser Räucheraltar eben gerade dort vor diesem zweiten Vorhang, vor dem Allerheiligsten, vor dem Thron Gottes eben auch hier dem Allerheiligsten zugerechnet. Auch wenn er davor stand. Ein zweites, was wir hier finden, und das ist dann nun tatsächlich in diesem zweiten Zelt innen drin, ist die überall mit Gold bedeckte Lade des Bundes. Überall mit Gold bedeckt. Wieder dieses Gold, das hier hervorgehoben wird. Und in dieser Bundeslade oder nahe dabei finden sich drei Gegenstände. Der goldene Krug, der das Manna enthielt, der Stab Aarons, der gesprosst hatte, und die Tafeln des Bundes. Können wir jetzt einiges darüber nachdenken, ob die tatsächlich in der Bundeslade waren oder davor lagen. Aber ich glaube, das bringt uns heute Morgen nicht wirklich weiter. Diese Gegenstände waren dort im Allerheiligsten. Wieso werden gerade diese drei Gegenstände genannt? Der goldene Krug, der das Manna enthielt, der Stab Aarons, der gesprosst hatte und die Tafeln des Bundes. Ich glaube, es gibt hierfür zwei Gründe. Zum einen, diese drei Gegenstände erinnern alle an die Rebellion und die Auflehnung des Volkes Israel. Das Manna, wann hatte das Volk das bekommen? Sie waren in der Wüste. Gott hat es herausgeführt aus Ägypten, durch das Rote Meer hindurchgeführt. Sie hatten Hunger. Und sie hatten gemurrt. Sie hatten sich gegen Gott aufgelehnt. Mose, gegen Mose, ja, du lässt uns hier verhungern in der Wüste. Was macht Gott? Gibt seinem Volk tagtäglich dieses Brot aus dem Himmel. Manna. Und sie können leben. Gottes Gnade erhält sein Volk. Sie erhalten dieses Brot. Und das erinnert sie daran. Ja, wir haben gemurrt. Und dann gebot Mose diesen blühenden Stab Aarons als Zeichen für die Widerspenstigen aufzubewahren, heißt es in 4. Mose 17. Es ist ein Zeichen für die, die sich aufgelehnt haben gegen das levitische, aaronitische Priestertum, die gesagt haben, warum soll der Priester sein, warum dürfen wir nicht? Und dann hat Gott dieses Wunder getan mit diesem Stab. Wieder eine Rebellion im Volk oder unter einigen. Ein Blick auf den Priesterdienst. Und schließlich die beiden Tafeln des Gesetzes. Ihr erinnert euch, wie Mose diese beiden von Gottes Hand beschriebenen, von Gott selbst hergestellten Tafeln am Sinai empfangen hat. Und als er hinunterkommt, ist das Volk dem Götzendienst verfallen. Es tanzt um das goldene Kalb und er zerschmettert diese beiden Tafeln. Und er muss nochmal neu machen. Und Gott beschreibt sie erneut. Und diese Tafeln werden hier aufbewahrt. Auch eine Erinnerung an den Götzendienst, den das Volk betrieben hat. Und so erinnern das Manna, der Stab Aarons, die Gesetzestafeln an dieses murrende, widerspenstige, zum Götzendienste geneigte Verhalten im Volk. Die liegen dort im Allerheiligsten. Das ist Erinnerung daran. Aber als zweites erinnern diese Gegenstände auch an Gottes gnädiges Erbarmen, das die Sünde vor dem Verderben bewahrt. Besonders eindrücklich finde ich das bei diesem Krug mit dem Manna. Es gab wohl kaum jemals eine Speise, die so vergänglich war wie Manna. Das hielt einen Tag, vielleicht zwei am Sabbat. Aber nicht länger. Hier wird dieses Manna in diesen Krug gefüllt und es steht im Allerheiligsten und hält. Ohne dass es verdarb. Und dieser blühende Stab Aarons, der schon am nächsten Tag Mandeln hervorgebracht hat. Mit Sicherheit, nimm ein Stöckchen, heb's auf. Es geht kaputt, es dauert nicht lang. Er lag dort. Beständige Mahnung. Die Tafeln des Bundesgesetzes in ihrer zweiten Ausfertigung in der Bundeslade wurden sie sicher verwahrt, nachdem die ersten unwiederbringlich zerstört worden waren. Gott hat sie in seiner Gnade noch einmal beschrieben. Und so ist dieses innere Zelt des Allerheiligsten geprägt vom Glanz des beständigen Goldes und von Gottes wunderbarer, erhaltender Kraft, mit der die Rebellion abgewandt hat, mit der er Sündern begegnet ist, mit Gnade zur Vergebung und ihnen Leben geschenkt hat und ihnen zum Brot des Lebens geworden ist. Ein großes Zeichen für Gottes Erbarmen gegenüber Rebellion, Sünde, Götzendienst. Und schließlich befindet sich dort über der Bundeslade im Allerheiligsten der Sühnedeckel, der Versöhnungsdeckel. Oben über ihr aber die Cherubin der Herrlichkeit, die den Versöhnungsdeckel überschatteten, von welchen Dingen jetzt nicht im Einzelnen zu reden ist. Hier recht abrupt bricht er hier der Schreiber des Briefes ab. Ihm ist überhaupt nicht dran gelegen, jetzt hier jedes Detail des alttestamentlichen Zeltheiligtums weiter auszudeuten. In seiner Rückblende geht es ihm hier nur um diese wesentlichen Dinge, um ein paar wesentliche Punkte festzuhalten. Und wir wollen es auch hier bei bewenden lassen. Dieses alte Gotteshaus, es bestand aus zwei Räumen. Dem vorderen Zeltheiligtum, das für die Vergänglichkeit steht, mit dem Leuchter und den Schaubroten, und dem hinteren, dem Allerheiligsten, dem späteren Zelt, das auch auf die künftige Herrlichkeit hinweist, auf diese unvergängliche Herrlichkeit und Gottes gnädiges Erbarmen gegenüber Sündern. Und diese Grundgedanken sollen uns erst einmal genügen. Und in diesem alten Gotteshaus fand nun auch regelmäßig Gottesdienst statt. Und wie sah dieser Gottesdienst aus? Der alte Gottesdienst als zweites. Auch dieser hatte zwei unterschiedliche Ausprägungen. Der eine Gottesdienst wurde tagtäglich, gewöhnlich von Priestern im vorderen Zelt im Heiligtum, ausgeübt. Der andere Gottesdienst im Allerheiligsten fand nur einmal im Jahr statt und wurde allein vom hohen Priester vollzogen. Vers 6 und Vers 7. Da aber dies so eingerichtet ist, gehen zwar in das vordere Zelt die Priester alle Zeit hinein und verrichten die Dienste, in das zweite aber einmal im Jahr, allein der hohe Priester, nicht ohne Blut, das er darbringt für sich selbst und für die Verirrungen des Volkes. So war das Heiligtum ein Ort ständigen Gottesdienstes, während das Allerheiligste nur einmal im Jahr überhaupt betreten wurde. Es war dieser besondere Tag, 3. Mose 16, Yom Kippur, der Versöhnungstag. Und ansonsten war das Allerheiligste verschlossen. Niemand durfte es betreten, nicht einmal der hohe Priester, keiner. Und an dem einen Tag, an dem der hohe Priester in das Allerheiligste gehen durfte, musste er sich selbst dabei schützen mit Opferblut. Mit diesem Blut brachte er für sich selbst Sühnung, weil auch er, der hohe Priester, ja ein sündiger Mensch ist. Außerdem sühnte er die Verirrungen des Volkes, heißt es hier. Eine etwas eigenwillige Formulierung für die Sünden des Volkes. Es geht hier aber vor allen Dingen um Sünden, wo die Sünder auch Buße getan haben drüber, die sie bereut haben. Ja, es ist nicht so einfach so, ach Schwamm drüber, mal alles vergeben, egal was ist, sondern diese Verirrungen, die haben gefehlt und sie haben Buße getan. Und jetzt kommt auch wirklich diese Sühnung zustande. Dieser Gottesdienst im Zeltheiligtum mit dem Heiligtum und dem Allerheiligsten bleibt nur zwei Gruppen von Menschen vorbehalten. Den Priestern und dem Allerheiligsten, dem Hohenpriester. Kein anderer durfte in das Heiligtum hineingehen. Und das Allerheiligste durfte nur einmal im Jahr der hohe Priester betreten. Und das auch nur unter dem Schutz des Opferblutes. Die Überlieferung berichtet davon, hatte ich euch schon mal erzählt, dass man die hohen Priester an diesem Versöhnungstag angeleint hat. Weil man nicht wusste, wenn die tot umfallen, wie man die wieder rauskriegen soll. Es war verschlossen. Und es war wirklich gefährlich, dort zu sein. Das alte Gotteshaus, es befand sich, wenn ihr das lest, im Alten Testament, mitten im Lager des Volkes, mittendrin. Es war ihnen wirklich zentral. Und dennoch war beides, abgesehen von den Priestern und den Hohenpriestern, vor den Menschen des Volkes letztendlich verschlossen. Und es blieb ihnen letztlich fern. Sie konnten da hinkommen, aber es waren immer außen vor. Sie durften nicht mal ins Heiligtum, schon gar nicht ins Allerheiligste. Das bringt uns zu dem dritten Punkt. Die alte Gottesferne. Im altehrwürdigen ersten Bund ist Gott seinem Volk fern. Auch wenn er mitten in ihrem Lager sein Zelt aufgeschlagen hat. Und das offenbart der Heilige Geist hier in den Versen 8 bis 10. Damit zeigt der Heilige Geist an, dass der Weg zum Heiligtum noch nicht offenbart ist, solange das vordere Zelt noch Bestand hat. Dieses ist ein Gleichnis für die gegenwärtige Zeit, nachdem sowohl Gaben als auch Schlachtopfer dargebracht werden, die im Gewissen den nicht vollkommen machen können, der den Gottesdienst ausübt. Es sind nur neben Speisen und Getränken und verschiedenen Waschungen Satzungen des Fleisches, die bis zur Zeit einer richtigen Ordnung auferlegt sind. Die Nähe Gottes, sie fehlt im altehrwürdigen ersten Bund. Und zwar auf dreierlei Weise. Zunächst, erstens, gibt es keine äußerliche Gottesnähe. Der Weg ins Allerheiligste stand im Alten Bund noch nicht offen, sondern er war nahezu jedem verschlossen. Bis auf den hohen Priester einmal im Jahr. Vers 8, damit zeigt der Heilige Geist an, dass der Weg zum Heiligtum noch nicht offenbart ist, solange das vordere Zelt noch Bestand hat. Zur Zeit dieses ersten Bundes mit seinem Gotteshaus und seinem Gottesdienst war das Evangelium in seinem vollen Umfang noch nicht offenbar. Wir wissen, das lesen wir auch später im Hebräerbrief, natürlich wurden die Menschen aus Glauben gerettet und letztlich auch aus Glauben an Christus gerettet. Aber es blieb immer noch so ein gewisses Geheimnis. Paulus sagt das am Ende des Römerbriefs, im 16. Kapitel, ab Vers 25, dem aber, der euch zu stärken vermag, nach meinem Evangelium und der Predigt von Jesus Christus, nach der Offenbarung des Geheimnisses, das ewige Zeiten hindurch verschwiegen war, jetzt aber offenbart und durch prophetische Schriften nach Befehl des ewigen Gottes zum Glaubensgehorsam an alle Nationen bekannt gemacht worden ist, dem alleinweisen Gott durch Jesus Christus, ihm sei Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und wer heute vielleicht schon in unserem Bibelleseplan gelesen hat, in 1. Petrus 1, die Engel haben sogar hineinzuschauen begehrt, was da eigentlich vor sich geht bei der Erlösung. Es war nicht offenbar, es war schon da, aber man hat es noch nicht wirklich vollumfänglich erkennen können. So das vordere Zelt mit seinen täglichen und wöchentlich durch Leviten versehenen Gottesdienst blockiert förmlich so diesen Weg ins Heiligtum. Das steht so dazwischen. Und diese im irdischen und im vergänglichen behaftete Gottesdienst des vorderen Zeltes ist damit auch ein Hinweis auf Jesus Christus, aber eben nur ein Hinweis und nicht Jesus Christus selbst. Sozusagen steht bildlich dieses Zelt, im vorderen Zelt für Christus, den irdischen, menschlichen Erlöser Jesus, der unter uns zeltete, wie Johannes schreibt, das Wort wurde Fleisch und wohnte oder zeltete unter uns. Aber es ist noch nicht offenbar geworden. Es ist nur dieses Bild des vorderen Zeltes, das sinnbildlich für Christus, unseren Erlöser, steht. Solange also das Gotteshaus des alten ersten Bundes stand, war damit klar, dass der Erlöser selbst noch nicht da war. Es gibt lediglich diese Vorboten des vorderen Zeltes, hinter dem sich das Allerheiligste verbirgt. Unsichtbar für die meisten von außen. Das Gotteshaus des altehrwürdigen ersten Bundes macht es eigentlich fast jedem Israeliten unmöglich, dass er überhaupt das Allerheiligste nur sehen kann, geschweige denn hineinsehen kann oder hineingehen könnte. Der Weg in die unmittelbare Gegenwart Gottes ist nahezu völlig versperrt. Und dieses vordere Zeltheiligtum steht dann noch dazwischen. Es gab keine äußerliche Gottesnähe. Man kam einfach nicht näher ran. Und damit nicht genug. Es gab als zweites auch keine innerliche Gottesnähe. Vers 9. Dieses ist ein Gleichnis für die gegenwärtige Zeit, nachdem sowohl Gaben als auch Schlachtopfer dargebracht werden, die im Gewissen den nicht vollkommen machen können, der den Gottesdienst ausübt. Der alttestamentliche Gottesdienst, er war sehr, sehr streng geregelt. Aber auch wenn man alles richtig gemacht hatte und alles so getan hatte, wie Gott es gefordert hat, blieb am letzten Ende unvollkommen. Und es steht gleichnishaft für die gegenwärtige Zeit, wahrscheinlich ist damit die Zeit des alten Bundes hier gemeint, in dem permanent Gaben und Schlachtopfer dargebracht wurden. Und ganz besonders dann natürlich am Versöhnungstag einmal im Jahr dieses große Sühnopfer geopfert wurde, dessen Blut der hohe Priester ins Allerheiligste getragen hat, um Sühnung für das Volk zu erwirken. Aber die Wirkung davon ist ernüchternd. die im Gewissen den nicht vollkommen machen können, der den Gottesdienst ausübt. Die Wirkung jener Opfer dringt nicht ins Herz hinein, sodass es zu einer wahren Heiligung käme, sagt Calvin hier. Die Gläubigen bleiben letztlich irgendwie innerlich leer und doch fern von Gott. Auch wenn der Versöhnungstag vielleicht gerade vorübergehend auch eine Erleichterung gebracht hat für das Gewissen, so hielt diese Erleichterung doch nicht lange an. Die alljährliche Wiederholung allein zeigt schon unmissverständlich an, wie unvollkommen dieses Sündopfer und diese Sühnung letztendlich waren. Und so gibt es im altehrwürdigen alten ersten Bund keine äußerliche Gottesnähe, man kam nicht richtig ran, aber auch keine innerliche Gottesnähe, die wirklich getragen hätte. Und als drittes, es gab keine beständige Gottesnähe. Es gab keine beständige Gottesnähe. Vers 10. Es sind nur neben Speisen und Getränken und verschiedenen Waschungen Satzungen des Fleisches, die bis zur Zeit einer richtigen Ordnung auferlegt sind. Ohne jetzt irgendwie im Einzelnen darauf einzugehen, werden hier wichtige Elemente im alttestamentlichen Gottesdienst und der alttestamentlichen Frömmigkeit hier einfach erwähnt, genannt. Vorschriften, die dieses Essen und das Trinken betreffen, Vorschriften, die die Reinigung betreffen. Da geht es oft um Verunreinigungen, zum Beispiel wenn man einen Toten angefasst hat, was ja nicht ausbleibt, ein Mensch stirbt, der muss angefasst werden und man war unrein. Man musste sich waschen, um dann wieder rein zu sein. Oder es gab körperliche Ausflüsse, wo man solche Reinigungsvorschriften hatte, die man eben befolgen musste. Aber das waren alles nur Satzungen des Fleisches, heißt es hier, die eben nicht für immer gelten sollten, die nur bis zur Zeit einer richtigen Ordnung auferlegt sind, heißt es hier. Sie hatten nur eben so einen vorläufigen Charakter. Das zeigt so, dass hier eben das nicht auf immerhin angelegt ist, sondern ja, nur bis dann die echte Ordnung da ist. Bis dahin muss man diese ganzen vielen Vorschriften befolgen. Sie haben nur einen vorläufigen Charakter, aber sie zeigen doch, wie diese Gottesnähe in diesem ersten Bund so unbeständig war. Und man permanent irgendwie in der Gefahr stand, irgendwie da sich zu verunreinigen. Das konnte auch passieren, ohne dass man das wollte, einfach aus Versehen, weil man das Falsches angefasst hat. Wie leicht war man unrein geworden. Wie oft musste man sich dann auch immer wieder reinigen. Da geht es noch nicht mal um Sünde. Ja, was ist Schlimmes dran, wenn ich ein totes Tier zur Seite räume? Es muss halt sein. Aber ich muss mich reinigen, schon bin ich unrein geworden. Kultisch unrein. Die Beziehung zu Gott war irgendwie getrübt, war nicht mehr so leicht möglich. Und so weisen all diese irdischen Vorschriften darauf hin, dass eine grundlegende Reformation noch stattfinden sollte. Die sollten nur so lange gelten, bis eine richtige Ordnung auferlegt wird, heißt es hier. In Vers 19 noch. Aber die Bilanz des altehrwürdigen ersten Bundes mit seinem Gotteshaus und seinem Gottesdienst sind sehr ernüchternd. Der Heilige Geist zeigt selbst an, dass dieser Bund einen dreifachen Mangel hat. Es gab keine äußerliche Gottesnähe, es gab keine innerliche Gottesnähe und es gab keine beständige Gottesnähe. Und so ist der erste Bund zwar von Gott eingerichtet worden und von ihm eingesetzt worden, aber er steht durch seine Gottesferne weit hinter dem neuen Bund zurück. Sitzt du vielleicht heute Morgen hier und denkst dir, was haben mir eigentlich diese Verse zu sagen? Was will Gott mich heute durch diese Verse lehren? Ich gehöre zum neutestamentlichen Bundesvolk Gottes. Betrifft mich das in irgendeiner Form? Ich glaube, es hat uns einiges zu sagen. Keiner von uns kann von sich behaupten, von Geburt an Teil des neuen Bundesvolks gewesen zu sein. Und so tut es auch uns gut, wenn wir immer wieder mal innehalten und uns zurückerinnern. Wie war das da, als wir noch nicht zu Gottes Volk gehört hatten? Das macht ja der Schreiber hier auch. Er gibt den Leuten so eine Rückblende. Ja, guck mal, so war der alte Bund. Wollt ihr da wieder hin? Und vielleicht haben wir auch in unserer Mitte heute so Zaungäste, will ich sie mal nennen. Du kommst hier in den Gottesdienst mit dem Anliegen, ja, ich will von Gott hören, ich möchte auch Gott kennenlernen und doch irgendwie bist du im Fern. Vielleicht kommst du schon jahrelang mit deiner Familie hierher. Und doch ist irgendetwas, was noch so zwischen dir steht und Gott. Du bist noch nicht wirklich Teil von Gottes neutestamentlichen Bundesvolk, auch wenn du dich innerlich danach sehnst. Vielleicht geht es dir wirklich wie diesem Jungen, der sich nach Gott sehnt, aber irgendwie ist diese Tür noch zu. Ganz dicht dran, doch letztlich weit weg. Und so muss es wohl auch vielen im alten Bund gegangen sein. Sie waren Gott nah und fern zugleich. Und hört mal, was mit welcher einer Sehnsucht, und wir singen diesen Psalm ja auch gerne, im Psalm 84, der Psalmschreiber schreibt und singt: Ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber an der Schwelle stehen im Haus meines Gottes, als wohnen in Zelten des Unrechts. Wie viel Freude im Herzen strahlen diese Wallfahrtspsalmen aus, wenn wir die mal lesen in den 120er Psalmen, ja? Da ist Freude. Wir freuen uns, hinaufzuziehen nach Jerusalem, um Gott anzubeten in seinem Heiligtum. Und dann sind sie dort und doch letztendlich ausgeschlossen von seiner Nähe. Vor dem verschlossenen Heiligtum und dem, noch mehr, dem Allerheiligsten. Wie begeistert waren auch selbst die Jünger Jesu von diesem prächtigen Tempel, der damals noch in Jerusalem stand, Markus 13. Da sind sie aus dem Tempel hinausgetreten, da sagt einer seiner Jünger zu ihm: Lehrer, sieh, was für Steine und was für ein Gebäude. Und Jesus sprach zu ihm: Siehst du diese großen Gebäude? Hier wird nicht ein Stein auf dem anderen gelassen werden, der nicht abgebrochen werden wird. Und diese Zeit war nahe gekommen, dass sich dieser alte Bund mit all diesen äußerlichen Erscheinungen endgültig verabschieden würde. So wie es ja in dem letzten Vers in Kapitel 8, gerade vor unserem Abschnitt, geheißen hatte, in Vers 13, in dem er von einem neuen Bund spricht, hat er den ersten für veraltet erklärt. Was aber veraltet und sich überlebt, ist dem Verschwinden nahe. Ja, der Tempel stand wahrscheinlich in jener Zeit noch, als der Brief geschrieben wurde, aber nicht mehr lange. Es gab wahrscheinlich noch diese ganzen alttestamentlichen Gottesdienste in Jerusalem, aber nicht mehr lange. Es war fast vorbei. Und dabei hatte Gott sich bereits über Jahrhunderte hinweg so stückweise aus diesem Tempel verabschiedet und zurückgezogen. Ich kann mir gut vorstellen, dass die ersten Hörer, die diesen Brief gekriegt haben, diesen Abschnitt gehört haben, so ein bisschen unruhig waren, als sie das gehört haben. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Er schreibt hier über das Zeltheiligtum, über die Stiftshütte des alten Bundes. Die war seit der Zeit Salomos Geschichte. Seitdem gab es einen Tempel. Und nicht nur das. Hier hören wir von dem Manna und dem Stab Aarons. Wir wissen nicht, ob das zur Zeit Salomos überhaupt noch da war. Wir wissen, zur Zeit Salomos war in der Bundeslade nur noch die Gesetzestafeln. Von den anderen Sachen hören wir nichts mehr. Und bei Hesekiel im 10. Kapitel lesen wir, wie Gott, die Herrlichkeit Gottes, den Tempel verlässt. Wir lesen das zweimal im Alten Testament, wie Gott in seiner Herrlichkeit in die Stiftshütte kommt. Wir lesen davon, wie er in seiner Herrlichkeit den Tempel Salomos erfüllt. Und wir lesen in Hesekiel 10, wie er auszieht und nie wieder, dass er zurückkommt. Und nach der Eroberung Jerusalems unter Nebukadnezar ist sogar die Bundeslade selbst abhanden gekommen, wahrscheinlich in dem Feuer verbrannt, als der Tempel niederbrannte. Das heißt, das Allerheiligste in dem zweiten Tempel, in der Zeit, als der Brief geschrieben wurde, Es war leer. Da gab es keine Bundeslade. Kein Manna. Kein Stab Aarons. Gott war äußerlich fern. Nur die wenigen hohen Priester durften überhaupt ins Allerheiligste gehen. Und es war leer. Gott war selbst äußerlich bereits fern in jener Zeit. Und wie herrlich anders ist das für uns heute im neuen Bund. Jeder von uns, die wir Kinder Gottes sind, ist ein Priester Gottes. Wir dürfen heute nicht nur durch den Vorhof ins Heiligtum, sondern sogar ins Allerheiligste hineingehen. Hebräer 4, Vers 16. Dort werden wir ermahnt, lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Dort, wo der hohe Priester nur einmal im Jahr hineingehen durfte, in die Gegenwart Gottes, werden wir heute als Kinder Gottes, als Priester Gottes aufgefordert, lasst uns mit Freimütigkeit hineingehen in die Gegenwart Gottes, in seine himmlische Gegenwart. Freimütig. Jesus hat uns den Weg dorthin freigemacht. Das vordere Zelt steht nicht mehr. Er hat durch seinen Sühnetod uns mit dem Vater versöhnt und den Vorhang zerrissen und hat den Weg freigemacht. Wir dürfen Gott nahe sein. Diese äußerliche Gottesferne hat ein Ende. Wir müssen nicht mehr vor einer verschlossenen Tür oder verschlossenen Vorhang vor dem Heiligtum stehen bleiben. Es ist frei. Und überhaupt hat unser neutestamentlicher Gottesdienst eine völlig neue Form und ist geprägt von einer innerlichen Gottesnähe. Mich erinnert das stark an dieses Gespräch, das Jesus mit der Frau am Jakobsbrunnen hatte, in Johannes 4 beschrieben, wo diese samaritische Frau den Herrn fragt, ja, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesen Berg hier angebetet, den Gerizim, und ihr sagt, dass Jerusalem der Ort sei, wo man anbeten müsse. Und dann sagt Jesus zu ihr, glaube mir, es kommt die Stunde, da werdet ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten. Ihr betet an, was ihr nicht kennt, wir beten an, was wir kennen. Denn das Heil ist aus den Juden. Es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Egal wo. Liebe Geschwister, uns ist Gott heute nicht mehr fern. Weder äußerlich noch innerlich. Er ist uns nahe durch seinen Geist, den er in uns wohnen lässt. Gerade im 8. Kapitel hatten wir ja von diesem neuen Bund gelesen und wie Gott unser Herz sozusagen zu seiner Bundeslade macht, sein Gesetz hineinlegt und selbst durch seinen Geist in uns wohnt. Und wir sind ein Brief Christi geschrieben, nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf Tafeln, die fleischene Herzen sind, heißt es in 2. Korinther 3, Vers 3. Was für eine Nähe. Gott selbst wohnt mit seinem Geist in unserem Herzen. Und wo das nicht der Fall ist, dort ist auch keine neutestamentliche Gemeinde, kein Bundesvolk des neuen Bundes. Und es ist traurig, aber wahr, dass sich manch ein Kind Gottes auch heute noch an einer Kirche festhält, aus der Gott längst ausgezogen ist. Ähnlich wie die Judenchristen des ersten Jahrhunderts fällt es manch einem schwer zu verstehen, dass Gott nur dort gegenwärtig ist, wo sein Wort geglaubt wird und wo sein Wort gepredigt wird und wo die Sakramente recht verwaltet werden und Sünde nicht einfach toleriert wird. Sie konnten das nicht gleich verstehen, dass der Tempel seine Bedeutung verloren hat. Alte ehrwürdige Kathedralen und Kirchengebäude sind heute vielfach mahnende Zeugnisse von Gottes Ferne. Kirchen, in denen einst das Evangelium gepredigt wurde, sind heute Räuberhöhlen, Synagogen des Satans geworden. In denen Sünde. Und das, dass Gott ein Greuel ist, nicht nur toleriert, sondern auf gotteslästerliche Weise sogar gesegnet werden. Aber dort, wo Gott seine Gemeinde baut, ist er selbst gegenwärtig und durch seinen Geist wirksam. Und so dürfen wir heute bekennen, dass wir Gottes Nähe persönlich und auch als Gemeinde erfahren dürfen. Und zwar eine beständige Gottesnähe. Dort, wo wir zusammenkommen, um Gott in Geist und Wahrheit anzubeten, dürfen wir auch beständig seine Nähe und seine Gegenwart erfahren. Wir dürfen Gottes Nähe tagtäglich erleben und nicht nur ab und zu bei irgendwelchen großen Festen wie Weihnachten und Ostern oder Thanksgiving oder wo immer, sondern wir dürfen täglich die Nähe Gottes erfahren, tagtäglich. Und ganz besonders auch, wenn wir als Gemeinde zusammenkommen, einmal in der Woche am Tag des Herrn oder auch in der Gebetsstunde am Mittwoch, weil Gott so nahe sein dürfen. Beständig. Vielleicht sitzt du heute Morgen hier und merkst, ich kenne das noch nicht so. Aber irgendwie sehne ich mich danach. Ich habe dieses Verlangen, dass ich nicht so außen vor bleiben muss. Ja, mir geht's wie diesem kleinen Jungen, der nach seiner Mutter verlangt. So gerne möchte ich mit Gott versöhnt sein. Und mit ihm Gemeinschaft haben. Äußerlich, innerlich, beständig. Lass dich einladen. Tu Buße für deine Sünden. Glaube an das Evangelium. Wenn dich Sehnsucht nach Gott plagt, dann darfst du wissen, Jesus hat den Weg ins Allerheiligste freigemacht. Und auch dir steht dieser Weg offen. Jesus lädt dich ein. Lass dich versöhnen mit Gott. Denn der die Sünde nicht kannte, den hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Lass dich versöhnen mit Gott. Bleib kein Zaungast. Lass die Gottesferne hinter dir, die diesen als ehrwürdigen Bund auch auszeichnete. Lass dich versöhnen mit Gott und werde Teil des neutestamentlichen Bundesvolkes, in dem du dich ganz und gar Jesus anvertraust. Und durch ihn, und durch ihn allein, dürfen wir heute äußerlich und innerlich und beständig Gottes Nähe erleben und erfahren. Der Herr schenke uns dazu Gnade. Möge der Herr uns als seine Gemeinde erhalten und durch seine Gegenwart segnen. Lasst uns diese Rückblende in den alten Bund auch eine Mahnung sein, dass wir am Wort Gottes festhalten und in beständiger Buße vor ihm leben und in herzlicher Liebe zueinander zusammenwachsen zu einem lebendigen Haus Gottes, das er mit seinem Geist erfüllt. Wir könnten hier noch viel mahnende Worte anfügen. Nehmt euch nur die Sendschreiben der Offenbarung vor. Es ist keine Selbstverständlichkeit. Aber Gott hat verheißen, dass dort, wo wir in seinem Namen versammelt sind, uns in Demut vor ihm unter sein Wort beugen und ihm getreu sind, der auch wohnt, seine Gemeinde baut und sie mit seiner Gegenwart segnet. Das wäre eine herrliche Verheißung. Lasst uns den Herrn um seinen Segen bitten.